Das ist einfach dieser Glaube an die Medizin, der aber von den Fakten überhaupt nicht gedeckt wird. 95% dessen, was in der Medizin gemacht wird, keinen Nutzen hat.
A patient cured is a customer loss.
Jeder zweite von uns stirbt inzwischen einen Tod an den Folgen medizinischer Maßnahmen.
Da wird es gefährlich, wenn wir uns in die Hand von anderen geben, auch zum Beispiel Ärzte. Das ist auch wissenschaftlich bewiesen, ja? Dass dort, wenn mein Vorredner das richtig sagte und ein Vereinskollege im MWGFD, dass Ärzte auch eine Todesursache sind.
Wir haben jetzt dringend eine neue Medizin notwendig.
Weil eine Gesellschaft, die glaubt, ein Gesundheitssystem zu brauchen, eine kranke Gesellschaft ist.
Das, was wir durch Corona gelernt haben sollen, ist, dass wir wieder die Eigenverantwortung für unsere eigene Gesundheit übernehmen.
In den meisten Fällen brauchen wir ja gar keinen Arzt.
Man will es nicht zugeben, dass die meisten Ärzte auf dem falschen Dampfer gewesen sind, indem sie halt auf diese Corona- und Impfpropaganda reingefallen sind.
Dieser ganze Zirkus wird sehr bald in sich zusammenbrechen.
Ja, herzlich willkommen, liebe Gäste, bei unserem ersten Panel im Alternativ-WEF, der Western Ethics Formation im Jahr 2025. Wir starten in den Tag mit dem Thema Frieden und Gesundheit. Was ist denn eine der großen Herausforderungen unserer Zeit, meine Damen und Herren? Wir sind der Ansicht, dass in einer Zeit der zunehmenden Verrohung es unbedingt notwendig ist, friedensfähig zu werden. Was heißt das eigentlich und vor allem, wer kann sich überhaupt für den Frieden stark machen? Eigentlich doch nur derjenige, der auch in seiner emotionalen Mitte ist, wer ausgeglichen, wer ausgeruht ist, wer Kraft hat, wer stark ist, wer mit sich im Reinen ist, vor allem, wer nicht krank ist. Kurzum, nur derjenige, der selbst gesund ist, der bringt dann auch die Kraft auf für die Gemeinschaft dann letztendlich etwas abzugeben. Und nur wer gesund ist, der kann auch wirklich friedensfähig werden. Und darum geht's heute in dem ersten Panel. Frieden denken, Gesundheit leben. Unsere Gäste in dieser Runde sind alles Ärzte, Mediziner aus Leidenschaft und sie alle vertreten vor allem einen ganzheitlichen Ansatz. Denn ihnen ist, so wie uns auch allen vollkommen bewusst, Körper, Geist, Psyche und körperliche Symptome, das gehört alles untrennbar miteinander zusammen. Davon haben wir sicher alle schon gehört, aber was heißt das jetzt konkret für unsere Lebensweise und vor allem auch im Hinblick auf die sicherlich schweren kommenden Jahre und Monate, die in unserer Wahrnehmung mit Sicherheit ganz große Herausforderungen haben werden? Wie können wir uns also wirklich in diesen schweren Zeiten gesund erhalten? Wie wir mittlerweile alle wissen, haben die mRNA-Injektionen das kollektive Immunsystem nicht nur unerheblich geschwächt, nein, auch sind wir einer ganzen Reihe von Schadstoffen ausgesetzt, in unserer Nahrung, in der Luft, täglich über unser Essen und in der ganzen Umwelt letztendlich. Und das alles belastet uns natürlich auf unnatürliche Weise. Was können wir also tun in dieser Situation? Und darüber spreche ich heute auf unserem Podium. Ich beginne mit Dr. Walter Weber. Er ist Onkologe, Ganzheitsmediziner aus Hamburg, auch vor allem Corona-Kritiker der ersten Stunde schon. Er ist Mitgründer der Ärzte für Aufklärung, vom Staat verfolgt und bestraft, weil er Maskenatteste ausgestellt hat. Danke dafür, danke, dass Sie da sind, Herr Weber. Heiko Schöning, er ist Arzt, Reserveoffizier, muss den Dienst gerade noch erfahren. Er ist Unternehmer und Autor. Er schreibt zu medizinischen und auch zu politischen Themen. Er ist Mitgründer der Ärzte für Aufklärung der World Freedom Alliance sowie Gründer des Wirkkraft-Instituts. Auch er ein Kritiker von Corona der ersten Stunde. Hallo Heiko. Dann geht's weiter mit Dr. Gerd Reuter. Er ist Radiologe, ehemaliger Primar- und Privatdozent. Vor allem ist er bekannter Medizinkritiker und auch Bestsellerautor. Seit einigen Jahren, wie er so schön sagt, im Unruhestand. Er hat zahlreiche Auftritte und Vorträge gehalten, hat mittlerweile mehrere Bücher veröffentlicht, zuletzt auch mit seiner Frau, in denen die beiden Medizin auch aus historischer bzw. politischer Sicht betrachten. Schön, dass Sie da sind, Herr Reuter. Und dann freut es mich besonders, einen Arzt aus Passau zu begrüßen, Dr. Ronald Ronny Weikel. Gynäkologe in Passau, Corona-Kritiker auch der allerersten Stunde, Wegbegleiter durch den Corona-Ausnahmezustand von Professor Sucharit Bhakti und stellvertretender Vorsitzender der MWGFD, der Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie. Habe ich richtig? Jawohl. Vom Staat verfolgt, auch weil er Maskenatteste ausgestellt hat. Ronny, schön, dass du da bist.
Danke.
Danke. Ja, meine Herren. Alles Ärzte, alle mit dem Blick auf das Ganzheitliche in uns Menschen. Und ich möchte mit Ihnen, Herr Dr. Weber, anfangen. Sie haben viele Jahre vor Corona schon ein Buch geschrieben mit dem Titel Hoffnung bei Krebs, der Geist hilft dem Körper. Wie wichtig ist denn der Geist für einen gesunden Körper?
Ja, also ich möchte zunächst anfangen mit der Definition Gesundheit. Gesundheit ist kein Zustand, sondern ein ständiger Prozess, Stimmigkeit herzustellen auf körperlicher, seelischer und geistiger Ebene. Auf körperlicher Ebene stellen wir Stimmigkeit her durch vernünftige Ernährung, durch ordentliche Bewegung. Seelisch stellen wir es her, indem wir Konflikte erkennen und lösen. Und geistig erkennen wir es dadurch, dass wir wissen, wer wir sind. Wir sind nämlich ganz einfach ich. Ich bin ich. Und ja, die Definition Geist hatte ich gerade gesagt, ich bin ich. Ich sage es deshalb, weil es im Westen anders ist als im Osten. Im Osten sind die Begriffe Geist und Seele umgedreht. Also im Westen ist der Geist bin ich. Ich bin der geistige, die geistige Persönlichkeit. Die Seele ist die Gesamtheit der Gedanken und Gefühle. Alles, was ich je seit meiner Zeugung gedacht und gefühlt habe, ist meine Seele. Woher weiß ich das so schlau? Das steht ganz simpel im deutschen Duden. Das ist ein Buch, das ich nur empfehlen kann, eine Quelle der Volksweisheit. Dann zur Gesundheit gehört ein wichtiger Aspekt dazu. Alle Patienten, die zu mir kommen und krank sind, sind Opfer. Und Täter sind gesund. Nur Opfer werden krank. Täter nicht im kriminalistischen Sinne, sondern im Sinne von Handelnder sind gesund. Das merken wir ganz simpel bei den Mafia-Bossen in Süditalien, die ja nun wirklich nicht gute Sachen machen, aber die sind gesund, solange sie in einer Führungsposition sind. Natürlich kommt irgendwann die Ethik und Moral dazu, die dem Ganzen ein Ende setzt, dass ich nicht alles tun kann, was ich will. Ein wichtiger Punkt ist der Punkt Schuld und Verantwortung. Kinder, die auf die Welt kommen, beziehen alles auf sich und sind insofern für alles schuldig. Vater guckt komisch, ich bin schuld. Mutter guckt komisch, ich bin schuld. Erwachsen werden bedeutet, Verantwortung zu übernehmen für das, was von mir ausgeht, für mein Denken, Handeln und Sprechen und dem anderen seine Verantwortung zu lassen. Das ist Erwachsenwerden. Es gelingt höchstens 10% der Menschen. Das ist meine Beobachtung. Wichtig, um in der Gesundheit zu sein und zu bleiben, ist die Stressverarbeitung. Also die Stress heißt ja einfach nur Spannung. Der Spannungszustand, in dem ich stehe, den zu verarbeiten, und zwar mit meinem Bewusstsein, also mit meinem Geist zu bearbeiten. Und wenn ich das nicht tue, rutscht die Spannung in die nächste Ebene, das ist die körperliche Ebene, und der Körper wird dann krank und antwortet so, wie er das gelernt hat und wie wir das mit als Mediziner leider mit Etiketten bekleben, wodurch wir die ganze Prozedur nicht mehr verstehen. Ein einfaches Beispiel, ich ärgere mich, bekomme ich eine Magenschleimhautentzündung, ich ärgere mich stärker, bekomme ich ein Magengeschwür, ich ärgere mich noch stärker, kriege ich einen Magenkrebs. durch die Diagnosen und Etikette wird schon der Zugang zu der eigentlichen Information versperrt. Wir haben drei Formen der Energieverarbeitung. Das ist Verbalisieren, also Sprechen. Das ist Dramatisieren, Handeln. Und das ist Somatisieren über den Körper. Das sind die drei Energieverarbeitungsformen. Und Somatisieren, die Folge davon ist körperliche Krankheit. Und ich kann das auch dann, wenn ich somatisierte Dinge wieder verbalisiere, verschwinden können. Körperliche Krankheiten verschwinden. Gesundheit ist also lernbar, nicht in jeder Beziehung, aber in sehr vieler Beziehung. Und dadurch, dass es lernbar ist, regt es die Selbstbestimmung der Leute an. Wir sind ja konditioniert, unsere Verantwortung abzugeben, wenn etwas körperlich nicht stimmt. Dann gehen wir zum Arzt und geben die Verantwortung ab. Das sollten wir nicht tun. Wir sollten uns vom Arzt beraten lassen, aber wir sollten die Entscheidung treffen. So, habe ich gerade dargestellt, hilft der Geist dem Körper.
Dankeschön, Herr Dr. Weber. Ich würde die Frage gerne aufgreifen und auch den anderen Gästen auf dem Panel stellen. In unserem System ist es ja so, dass aufgrund der Zwänge die Ärzte wenig Zeit haben für den Patienten. Das ist ja wie am Fließband mittlerweile. Wie ist es mit dem Denken für Seele und Geist in der heutigen Zeit in Ihrer Wahrnehmung nach? Warum wird es in der Schulmedizin so stiefmütterlich behandelt? Ist das, weil es einfach aufgrund der Umstände nicht geht oder weil die Schulmedizin für solche Konzepte wie Geist und Seele, die miteinander zusammenhängen, gar keinen wirklichen Bezug herstellen können?
Mhm. Darf ich darauf antworten, ganz kurz, bevor die anderen, weil das dazugehört. Die Schulmedizin sieht nur den Körper, sie sieht die anderen Ebenen nicht. Mhm. Und da sie nur den Körper sieht, kann sie auch nur mit körperlichen Mitteln behandeln und das andere außen vor lassen. Und dadurch ist die Schulmedizin sehr begrenzt. Und ich bin nicht gegen die Schulmedizin, die brauchen wir, aber sie ist begrenzt und muss deutlich erweitert werden.
Herr Dr. Reuter, vielleicht wollen Sie, Sie waren viele Jahre lang Arzt, Sie haben bestimmt Tausende, wenn nicht Zehntausende Patienten gehabt und so. Sie gehen aber auch von einem ganzheitlichen Aspekt aus. Was unterscheidet Ihre Herangehensweise jetzt von dem normalen Schulmediziner?
Ja, das ist der Zusammenhang, dass der Mensch immer als ein ganzes Wesen gesehen werden muss. Und der Trend ist ja in den letzten Jahrzehnten immer stärker geworden, dass sich eine Medizin subspezialisiert hat in immer kleinere Teilbereiche, die aber auch in der Zusammenschau das Gesamtwesen Mensch eigentlich gar nicht richtig erfassen können. Und gerade ich habe das natürlich sehr deutlich gesehen, weil ich als technischer Mediziner mein Berufsleben verbracht habe. Und die technische Medizin, die macht natürlich keine Bilder aus der Seele oder aus dem Geist, sondern aus dem Körperinneren und glaubt damit, alleine die Krankheitsursachen auffinden zu können. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Wenn wir uns ansehen, was ist eigentlich unser wichtigstes Instrument für Gesundheit? Es ist der Schlaf. Und der Schlaf, das ist kein somatisches Problem, keine somatische Lösung, die unser Körper anbietet, sondern ein gesunder, erholsamer Schlaf, der beginnt im Kopf. Und wenn im Kopf, in unserer Seele, in unserer Psyche etwas nicht stimmt, dann gibt es eben keinen erholsamen Schlaf, dann wird der gewaltsam mit irgendwelchen Psychopharmaka hergestellt. Das ist aber eben nicht das Instrument, mit dem der Schlaf in etlichen Stunden jeden Tag Gesundheit sichern oder wiederherstellen kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass man ruhig schläft, und das ist heute zunehmend weniger möglich. Das ist eigentlich eine Botschaft, die man nicht laut genug sagen kann, dass dieser Kampf gegen unsere Gesundheit 7/24 abläuft. Hier im Hotel habe ich sehr erfreulicherweise festgestellt, beim Frühstück, ich habe keine Musik gehört. Auch in der Lobbyhalle, Gott sei Dank keine Musik. Aber Sie können kaum heute in ein Restaurant oder in ein Hotel gehen, wo nicht ständig Musik läuft. was sie ablenkt, was sie von ihren eigenen Gedanken ablenkt. Wie sollen sie da zu ihrer Innenruhe finden? Und wenn sie dann das Smartphone immer eingeschaltet haben oder dann irgendwelche Push-Meldungen reinkommen, dann ist es mit der Ruhe dahin, gar nicht davon zu reden. Die häufige Zeit, die wir eben verbringen vor Monitoren, die durch dieses ganze Flickerlicht, der dazu führt, gerade wenn man bis kurz vorm Beginn des Schlafes in irgendeinen Monitor hineinschaut, dass man einfach nicht zur Ruhe kommt. Und das ist das Entscheidende, wo ich sage, in den letzten Jahren, es wird immer wichtiger, dass man sich mindestens einige Tage pro Woche aus diesem technisierten Leben komplett ausklingt. Nur dann ist man eigentlich in der Lage, einen gesunden Schlaf zu haben. Und das ist die Voraussetzung für die Gesundheit. Und wie Sie am Anfang ja richtig gesagt haben, wenn wir nicht wirklich gesund sind, dann verlieren wir jeden Kampf.
Eines Ihrer Bücher, einer Ihrer Bestseller hat den Titel Die Kunst, möglich lange zu leben. Können Sie uns da das Geheimrezept so in kurzen Worten sagen?
Ja, ich kann Ihnen sagen, dass es kein Geheimrezept gibt. Das hat vor 200 Jahren schon ein ärztlicher Kollege in Frankfurt gesagt. Er hat gesagt, jeder, der irgendein Geheimrezept fürs längere und gesündere Leben anbietet, das hat etwas, das Gepränge von Dummheit, Stolz, Eigennutz und Betrug. Und das sehen wir heute in der Schulmedizin, aber auch vielfach in der Alternativmedizin, dass hier irgendwelche Geheimwundermittel angeboten werden, die man unbedingt bräuchte. Das ist es nicht. Das Entscheidende für ein gesundes und langes Leben ist eigentlich etwas ganz anderes. Wir müssen uns die Todesursachen anschauen, die Krankheitsursachen. Und da haben wir seit Jahrzehnten Nummer eins die Medizin. Jeder zweite von uns stirbt inzwischen einen Tod an den Folgen medizinischer Maßnahmen. Und wenn man das übersieht, und das wird eigentlich in allen Büchern zum längeren Leben übersehen, da geht es ums gesunde Essen, um die gesunde Luft, das ist alles wichtig. Aber wenn man übersieht den Abstand zur Medizin, der notwendig ist, um lange gesund zu bleiben, dann nützt einem das gesunde Essen und dann nützen einem die Nahrungsergänzungsmittel überhaupt nichts. Es ist so, dass man, wenn man alte Menschen, die über 100 Jahre alt sind, befragt, dann werden die sagen, die haben ganz unterschiedliche Dinge im Laufe ihres Lebens gegessen. Sie haben auch ganz unterschiedlich gelebt, sie waren viel an der frischen Luft, haben sich viel bewegt. Aber sie werden alle übereinstimmend sagen, sie hatten einen sehr geringen Kontakt mit medizinischen Maßnahmen.
Heiko, ich würde die Frage auch gerne noch an dich weitergeben. Der Körper, der Geist, die Seele, das ist in der modernen Schulmedizin, wie gesagt, selten ein großes Thema. Ich habe mal einen Satz gelesen, a patient cured is a customer lost, also ein geheilter Patient ist ein verlorener Kunde. Ist das so die zentrale Basis unseres modernen Schulsystems?
Ja, das ist richtig. Und was du damit ansprichst und was auch vorher ja schon angesprochen worden ist, wir bewegen uns ja in einem Gesundheitssystem. Wir sind ja nicht alleine mit der Gesundheit, mit Ärzten und so weiter. Das ist ja ein gesellschaftliches Konstrukt, mit dem wir zu anderen gehen. Und da wird es gefährlich, wenn wir uns in die Hand von anderen geben, auch zum Beispiel Ärzte. Das ist auch wissenschaftlich bewiesen, ja, dass dort, wie mein Vorredner das richtig sagte und ein Vereinskollege im MWGFD, dass Ärzte auch eine Todesursache sind. Und auch viele Medikamente, Nebenwirkungen. Und ja, zu Corona haben wir das ja nun auch ebenfalls erlebt, dass Intervention gerade für gesunde und eine große Erkrankung, wenn man eine Therapie über alle rüberstülpt, dass das einfach nicht passt, dass es nicht richtig ist und dass es gefährlich ist. Und das haben wir ja auch in Publikationen wie Geimpft, Gestorben wissenschaftlich nachgewiesen, ja, dass diese Therapien wirklich gefährlich sind. Und der Punkt, Körper und Geist zusammenzubringen, das ist etwas ganz Natürliches. Und da möchte ich eine Lanze brechen für jeden Einzelnen, dass er sagt, Moment mal, ich will eigentlich wieder zurück zu einer Einheit. Denn Psychosomatik, das ist auch ein Fach der Schulmedizin, eigentlich mein Lieblingsfach, Das ist zwar viel zu klein, aber das gehört zusammen. Körper und Geist. Der Wahlspruch meines Ruderclubs war auch gesunder Geist im gesunden Körper, also mens sana in corpore sano. Und das ist eine Einheit. Und deswegen möchte ich nur auch alle einladen, wieder sich selber zu vertrauen. In sich selber hineinzuhören, Körperkompetenz aufzubauen. Was heißt das? Kleines Beispiel. Also seit vielen Jahren trage ich keine Uhr mehr. Und jetzt über die Jahre, ich kann zu jeder Tages- und Nachtzeit so etwa so auf 5 Minuten genau sagen, wie spät es ist. Das heißt, wir bauen das wieder auf. Wir wissen, was uns gut tut. Vertrauen Sie Ihren Gefühlen auch, dass Sie sagen, oh, hier, der Raum ist nicht gut, ich gehe raus, weil zu viel vielleicht Musik spielt oder auch anderes. Wenn auf was Sie essen mögen oder trinken, Ihr Durst, Ihr Appetit, ja, vertrauen Sie darauf und hören Sie darauf. Und wir werden durch vieles abgelenkt. Aber der ganz wichtige Punkt ist, den wir nicht vergessen dürfen, wir leben in einem Gesundheitssystem. Es wird verordnet und das eben auch mit Interessen. Und mein Spezialgebiet, was sich so entwickelt hat, ist ja quasi forensische Medizin. Denn Krankheiten können zum einen eine natürliche Ursache haben oder sie können eine nicht natürliche Ursache haben. Und das können eben auch kriminelle Ursachen sein. Und die gibt es sehr häufig, denn im Gesundheitssystem, ja, da steckt sehr, sehr viel Geld drin. Und das muss jeder Mediziner, aber auch jeder Patient, jeder einzelne Bürger immer wieder sich klar machen, das kann natürliche Ursachen haben oder unnatürliche, dass Menschen von außen, kriminelle Vereinigungen, ihnen auch wirklich Probleme machen und auch Krankheiten machen. Und das müssen wir immer auch mit berücksichtigen, wenn wir ein Phänomen haben, nicht, dass wir krank geredet werden, dass es Propaganda gibt. Und deswegen freue ich mich halt hier, Mitstreiter zu haben, der Aufklärung. Wir drei sind ja auch im MWGFD, nicht Ärzte für Aufklärung. Aber Aufklärung ist ganz, ganz wichtig, weil Körper und Geist gehören einfach zusammen.
Vielen Dank, Heiko.
Das Alternativ-WEF ist nur mit Ihrer Unterstützung möglich. Nur dank Ihrer Spende können wir die Kräfte der Freiheits- und Friedensbewegung bündeln. Das AWEF hat keine Milliardäre im Hintergrund. Das AWEF kann nur durch die Kraft tausender Zuschauer existieren. Gemeinsam sind wir eine Macht. Gemeinsam für eine freie Welt von morgen. Spenden Sie jetzt mit Kennwort AWEF. Jede Hilfe zählt. Danke.
Ronny, ja, ich freue mich sehr, dich zu treffen und vor allem dich so gut gelaunt zu treffen, wenn man bedenkt, welche Steine dir in den Weg gelegt worden sind, welche Schikanen du von dem System ausgesetzt warst. Also danke, dass du da stehst und wirklich da bist. Also bitte einen Einzelapplaus hier für Dr. Ronald Weikel. Du bist ja wirklich durch den großen Sturm gelaufen mit deinen Maßnahmen, mit deiner Kritik und das muss man echt hoch anerkennen. Du bist Frauenarzt und ich erinnere mich, dass ein Freund mir gesagt hat, vor vielen Jahren, als sein erster Sohn geboren ist oder in der Schwangerschaft, hat er gesagt, um Gottes Willen, ich wusste ja gar nicht, dass schwanger zu werden mit die schlimmste Sache ist, die einem Menschen passieren kann, was für Panikszenarien da ausgebreitet werden vor den jungen Eltern, vor den werdenden Eltern. Wie schaffst du es als Arzt, dann in dieser besonderen Lebenssituation den Menschen da die Angst zu nehmen und dass du sie quasi auf die richtige Seite mitnimmst? Hast du da ein Geheimrezept?
Ja, Geheimrezept vielleicht nicht, aber ich denke, jeder Arzt, der sich seiner Verantwortung bewusst ist, der darf man mit einem nicht arbeiten mit der Angst. Und Schwangerschaft ist natürlich eine ganz normale Phase im Leben und gar keine Krankheit. Und ich sehe auch, dass leider in der Gynäkologie, auch in der Schwangerenbetreuung, diese Dramatisierung in den Vordergrund gestellt wird, dass man schon, wenn die Eltern kommen mit der Diagnose Schwangerschaft, dann wird ihnen schon mal gezeigt, was alles für Untersuchungen möglich sind, um auszuschließen, ob das Kind nicht Morbus Down hat, irgendeine andere Trisomie und solche Dinge. Man beginnt gleich mit dem Negativen und dann werden 1000 Tests gemacht, weil es könnte ja sein, dass die Schwangere irgendeinen versteckten Diabetes hat und so weiter. Und das, was eigentlich normal, das normale, das stellt man hinten an. Also ich denke, das Allerwichtigste ist, den Schwangeren keinerlei Angst zu machen, ihnen zu zeigen, es ist Regelfall alles gut verlaufend. Und ich finde es auch gut, dass viele Schwangere, das nehme ich jetzt wahr, sich auch für eine ganz andere Form der Geburt entscheiden. Seit Corona hat man darüber nachgedacht. Die Geburtsmedizin hat sich ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert in Corona, als man selbst den Schwangeren während des Geburtsvorgangs Masken tragen empfohlen hat. Ich fand das so schlimm und so schlimm, so ekelhaft im Grunde genommen. Da braucht eine Frau quasi jedes Sauerstoffmolekül für sich und ihr gerade zu gebärendes Kind. Und dann muss sie eine Maske tragen. Also es sind tatsächlich Frauen kollabiert. Und das hat eigentlich ein sehr negatives Bild auf diese Form der Schulmedizin, der Geburtsmedizin geworfen, sodass viele Menschen sich jetzt auch mit Corona überlegt haben, wie können wir denn Schwangerschaft und Geburt anders gestalten. Und viele vertrauen sich jetzt auch Hebammen an, was ich persönlich sehr gut finde. Sie sind etwas zurückhaltender in ihren Untersuchungen, die Abstände werden nicht mehr so ganz streng eingehalten, die Patienten sind mehr, ruhen mehr bei sich und ich kann als Arzt sowas nur unterstützen. Ich sehe ganz viele, die jetzt ihre Kinder auch versuchen, als Hausgeburten zu bekommen, in der Begleitung einer Hebamme oder in einem Geburtshaus einer Hebamme, und ich gehöre zu den Ärzten, die da nie etwas dagegen sagen, sondern die Patienten dabei bestärken. Ich habe sogar erstmals gehabt in der Corona-Zeit den Fall von zwei Erstgebärenden, die mit ihren Partnern kamen und gesagt haben, nachdem sie diesen Wahnsinn erleben, dass sie jetzt nicht mal, der Partner kann bei der Geburt nicht dabei sein, weil er ist ja letztendlich ein potenzieller Virusträger, die Frau muss die Maske tragen und all diesen Wahnsinn, dass sie sich entschieden haben zu sagen, wir machen die Geburt ganz allein zu Hause. Das ist das erste Mal, ich bin über 30 Jahre Frauenarzt und das war zu Beginn Corona, 21 war das, und da haben zwei Paare, die ihr erstes Kind bekommen haben, ihr Kind allein zu Hause, eine Hausgeburtshebamme haben sie nicht mehr gefunden, ihr Kind allein zu Hause zur Welt gebracht.
Ohne Hebamme?
Ohne Hebamme. Der eine war Installateur und der andere Steinmetzer. Also, und bei beiden ist es gut gegangen. Ich muss sagen, es ist nicht so, dass ich dafür Werbung mache, aber ich denke mal, die Schulmedizin soll sich mal überlegen, was sie den Menschen damit angetan hat, mit dieser Angst machen. Wir müssen unbedingt zurückrudern. Wir müssen die Menschen ins Vertrauen bringen. Und Angst machen ist etwas, was eigentlich verboten ist in einer vernünftigen Medizin.
Du gehörst ja zusammen mit Sucharit Bhakti zu den Gründern der MWGFD, der Mediziner, Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit, Demokratie. Ihr habt euch damals in der Not, in Corona, während Corona zusammengefunden. Aber auch jetzt habt ihr immer wieder leidenschaftlich gegen den Krieg appelliert. Wie muss ein Mensch denn innerlich verfasst sein, damit er für Frieden einstehen kann? Wie werden wir so stark, dass wir diese kommende Zeit jetzt bestehen können?
Ich glaube, dass jeder Mensch von Haus aus für Frieden eingestellt ist. Ich glaube, jeder Mensch ist von Haus aus ein friedliebender Mensch. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Er kann nur überleben in der Gemeinschaft mit anderen Menschen. Und damit diese Gemeinschaft funktioniert, ist natürlich Frieden eine wichtige Voraussetzung. Ich glaube mal, der Wille zum Frieden ist jedem Menschen eigentlich angeboren. Und wenn ein Kind in diese Welt geboren wird, dann ist es ja komplett unbescholten. Und erst durch das, was wir Erziehung und Bildung nennen, wird es vielleicht auf falsche Wege gebracht, vielleicht durch fehlende Liebe in der Umgebung, in der Familie, das vielleicht nicht bekommt. Und später natürlich durch die Indoktrination, durch die Medien, dass es auf den falschen Weg kommen kann. Aber von Haus aus wäre jeder Mensch eigentlich für Frieden da. Und ich finde, wenn wir uns alle an diese Regeln halten würden, die zum Beispiel auch Jesus formuliert hat, dass man sagt, was du willst, dass man dir tut, so geh auch mit anderen um. So ungefähr das in der Bergpredigt gesagt. Alles, was ihr wollt, dass man euch tut, das tut auch anderen. Und es ist schon von Haus aus ein Gebot, du sollst nicht töten. Das ist, glaube ich, auch dem Menschen im Grunde genommen angeboren. Ich glaube, jeder Mensch sehnt sich nach Frieden. Das müssen wir nur wieder auf den Punkt bringen. Und wir müssen vielleicht mutiger werden, dass wir diesen Wunsch nach Frieden aussprechen, dass wir unseren Politikern nicht zulassen, dass die von Kriegsbereitschaft reden und fantasieren. Wer will das? Wem nützt das irgendwie? Wir müssen da entschieden uns positionieren und dagegen widersprechen. Ich habe gestern in unserer Gruppe, das Erste, wo wir uns überlegt haben, was können wir für den Frieden tun, sind wir auf die Idee gekommen, dass eigentlich gerade die Frauen hier aufgerufen werden, oder die Frauen sind die eigentlich zu Hause die Ansprechpartner in Sachen Gesundheit sind. Mütter sind die Hüter der Gesundheit, Mütter die Hüter des Lebens. Und ich finde, das wäre eine gute Idee, dass jetzt Frauen bewusst sagen, wir wollen nicht, dass unsere Kinder auf dem Schlachtfeld geopfert werden. Die könnten sich formieren und so eine Art Gruppe bilden, Frauen, Mütter, Großmütter für den Frieden. Das fände ich was Gutes, wenn das europaweit, weltweit ginge. Und dass man den Politikern, die hier quasi gesteuert von irgendwelchen Machteliten, von der Geldmafia sozusagen, den Auftrag haben, irgendwie auf Teufel komm raus, einen Krieg durchzuexerzieren, dass man denen gewaltig was entgegensetzt und sagt, das ist nicht im Sinne von uns Menschen. Und wenn wir das alle tun oder viele Menschen tun, dann kann ich mir vorstellen, dass Ihnen diese Kriegstreiberei nicht zum Erfolg, wie Sie es vorstellen, gelingen wird.
Mhm. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ich musste lernen, es gibt einen neuen Begriff, der heißt Pseudopazifisten. Das wurde von den Omas gegen rechts, wurde das ins Feld geführt. Ging es darum, um die Lebensdauer im Krieg. Der Infanterist hat so und so viele Tage, der Nachschubler so und so viele. Und das stimmt gar nicht. Und dann nur Pseudopazifisten führen sowas ins Feld. Herr Dr. Weber, wenn wir den Gedanken nochmal aufnehmen, gerade jetzt so, was es bedeutet, in der kommenden, sicherlich schwierigen Zeit, uns da resilienter zu machen. Sie schauen auch auf eine lange Berufserfahrung zurück, auf viele, viele Patienten. Wie würden Sie, wenn ein Mensch mit dieser Angst auf Sie zukommt, was würden Sie ihm raten? Weniger Tagesschau zu gucken, mehr schlaue Bücher zu lesen oder wäre da Ihr Rezept?
Ja, der Uli Mies hat ja mal gesagt, wer noch ZDF und Tagesschau guckt, den können wir gar nicht erreichen.
Ja.
Und der ist für unsere Argumente überhaupt gar nicht überzeugbar. Also alles fängt mit dem Frieden in uns selbst an. Das strahlt dann aus und ich kann das dann auch deinem anderen nahe bringen. Und die Leute kommen ja alle in der Angst. Das Gegenstück zur Angst ist Vertrauen. Und ich arbeite schon sehr lange mit Sprüchen. Also man sagt Affirmationen, das ist lateinisch, heißt Bestätigung. Und ich gebe den Leuten die Bestätigung mit, ich habe Vertrauen in mich, meinen Körper und das Leben. Und wenn ich mir das sozusagen selbst einsage, der Erfinder des autogenen Trainings ist ja ein Herr Coué gewesen, der mit dieser Selbstaffirmation, Selbstbestätigung angefangen hat. Man kann sich das dann sagen und die Leute kommen dann ins Vertrauen. Und wer im Vertrauen ist, wird weniger krank, weil er weniger stressanfällig ist.
Heiko, du hast ein Buch geschrieben, in deinem letzten Buch Game Over Teil 2. Da hast du unter anderem geschrieben, du bist, was du isst. Und du hast vor einem Angriff auf unser Mikrobiom gewarnt. Was sollten wir deiner Meinung nach denn essen oder eben auch nicht essen, um eben gesund zu bleiben?
Ja, vielleicht kurz zur Definition. Was ist das Mikrobiom? Das ist eigentlich die Gemeinschaft der guten und hilfreichen Kleinstlebewesen in einem Menschen. Hauptsächlich Bakterien und hauptsächlich im Darm. Also das sind die kleinen Helfer, mit der wir in einer Symbiose, also in einer guten Gemeinschaft, Lebensgemeinschaft sind. Ohne die könnten wir gar nicht so überleben. Die zerteilen unsere Nahrung und helfen uns dabei. Wir haben fast 2 Kilogramm Fremdlebewesen in uns drin, mit denen wir zusammen sind. Das ist sozusagen das Mikrobiom. Und darauf wird tatsächlich ein Angriff gestartet. Dieses Mikrobiom, das so schön vielfältig ist, ja, das gesund ist, Vielfalt ist gesund, das zu monopolisieren, das zu vereinheitlichen. So, und das Beste, was man machen kann dagegen und wie wir uns ernähren sollten, das ist, das ist divers, das ist bunt, das ist nicht nur das eine immer wieder aus den Supermärkten das gleiche essen und auch nicht immer nur das, auf was man vielleicht schwört, sondern es ist die Abwechslung. Und ein ganz einfaches praktisches Beispiel zu geben, warum sage ich bunt? Ja, wir brauchen so viele Metalle für die Spezialchemie, Enzyme halt im Körper. Das ist so wie zu Silvester, dass wir auch bunte Farben da oben sehen. Das sind Metalle, die da halt diese Farben machen. Und Mangan und Eisen und Kupfer und sozusagen vieles mehr. Und das nehmen wir eben über buntes Gemüse auf. Ja, deswegen, wenn Sie sich bunt ernähren und unterschiedlich, dann machen Sie schon viel richtig. Und das Besondere ist einfach, dass die Vielfalt uns stark macht. Denn uns wird ja auch sozusagen so sozialdarwinistisch eingeredet, dass der Stärkste sich durchsetzt. Das ist in der Natur nicht so. Auch nach Millionen Jahren nicht, hat sich nicht die stärkste Pflanze durchgesetzt. Im Gegenteil, Sie sehen eine bunte Feldwiese und das hatte ich auch in dem Buch beschrieben. Der Punkt ist nur, dass es monopolisiert wird. Und da ganz aktuell dieser Angriff von einer kriminellen Vereinigung, die teilweise auch Corona vorgeplant hat, wie ich das im Game Over Band 1 ja beschrieben habe, die planen eben tatsächlich diesen Angriff aufs Mikrobiom, um unser Mikrobiom zu bestimmen und damit auch unser Fühlen und Sein. Und das ist nicht so weit hervorgeholt, denn der Darm und das Gehirn, die sind durch die Darm-Hirn-Achse verbunden und wir sind, was wir essen. Ja, damit kann man unser Fühlen ganz doll bestimmen. Und das hat sogar die deutsche Bundeswehr auch erkannt und beschrieben, schon vor vielen Jahren. Die haben ein Papier rausgebracht mit der britischen Armee zusammen, ja, um das Mikrobiom zu militarisieren. Das können Sie offen sogar nachlesen, nicht? Dass Soldaten halt ein besonderes Mikrobiom bekommen, nicht, um stärker zu werden, beziehungsweise die Gegner halt mit dem Mikrobiom zu vernichten und zu schwächen. Das ist also nicht so weit hergeholt. Ich bin ja auch noch Reserveoffizier der Bundeswehr. Das wird also auch nicht nur militarisiert, sondern von einer kriminellen Vereinigung auch weiter vorangebracht. Und etwas Neues, ja, ich habe im Buch beschrieben, welche Organisationen das sind. Das ist CARB-X, CARB-X. Das ist parallel das Ähnliche wie halt die Gavi, die uns die Impfstoffe beschert haben. Und die haben ein Unternehmen auch besonders gefördert. Das ist Seres. Ich habe Vedanta in meinem Buch beschrieben, besonders. Und sozusagen das Unternehmen Seres, die sind jetzt am Start mit einem Probiotika, das sie beglücken soll. Und ich kann nur sagen, Achtung, Achtung, der Konzern Nestlé hat das Ganze gekauft. Und die wollen sie jetzt damit beglücken. Und was das eigentlich macht, ja, das ist eine Monopolisierung, dass nur noch bestimmte Bakterien im Darm wachsen sollen. Und mit gesundem Menschenverstand kann ich auch nur vor diesem Produkt eigentlich warnen. Wost heißt das. In den USA ist es schon am Markt. Nestlé will das auch in Europa auch hierher bringen. Und sie sollen das nach einer Antibiotikatherapie nehmen. Ja? Und damit sich dann nur noch sozusagen fast nur noch Wostbakterien von dieser sehr zweifelhaften Firma Seres eben bei ihnen ansiedeln. Ja? Und fallen sie nicht drauf rein. Und ich kann nur sagen, selbst die Studien damit, die machen 250% mehr Durchfall. Ja? Wenn sie Antibiotikum und dieses neue Mittel nehmen. Dann nehmen Sie nur Antibiotikum, wenn halt Ihr Arzt Ihnen das Ihres wirklichen Vertrauens verschreibt. Und das ist ganz wichtig. Dieser Angriff aufs Mikrobiom geht weiter. Und was Sie dagegen tun können, ist, ja, essen Sie einen Naturjoghurt, einen Kefir, Sauerkraut, fermentierte Sachen, Kimchi und so weiter. Ernähren Sie sich bunt. Das ist das Beste, was Sie dagegen machen können. Ganz praktisch, ja. Lassen Sie sich nicht halt irgendeine Monopolisierung in ihren Körper aufschwatzen. Und das Allerwichtigste ist aber, um das zu verstehen, weil diese Angriffe sind vielfältig, ja, deswegen macht ja auch die Bundeswehr halt mit der britischen Armee auch solche Mikrobiom-Pamphlete. Um das zu verstehen, grundsätzlich brauchen wir eben die Aufklärung, nicht? Und die können wir alle zusammen hier auf einer großen Bühne haben, eben auch quellengestützt, wie das halt in so einem Buch, wie man das halt auch dort reinbringen kann. Und ich kann dir nur sagen, es ist ernst. Nehmen Sie diese Angriffe wirklich zur Kenntnis und ernst, denn es streitet weiter voran. Aber ich bin diesem Forum auch sehr dankbar, dass wir es auch eben international ausbreiten können. Denn ich kann dir nur kurz sagen zum Abschluss, es ist ein internationales Verbrechen, das wir nur international lösen können.
Da komme ich gerne nochmal drauf zurück. Aber danke für dieses Bild, dass das bunte Essen in unserem Körper ein Feuerwerk macht. Das kann man sich gut merken. Also buntes Gemüse, buntes Essen lässt die Synapsen leuchten. Herr Dr. Reuter, ich erinnere mich noch gut an Ihren letzten Vortrag, bei dem wir uns getroffen haben. Und ich muss seitdem ständig dran denken, was Sie da an Zahlen, Daten und Fakten geliefert haben, wie groß der Schaden eigentlich ist, den die Schulmedizin auslöst. Also Sie haben ja da unendlich viele Daten gezeigt, wie groß die Nebenwirkungen Nebenwirkungen sind von Medikamenten, aber auch von Behandlungsfehlern. Und bei uns ist es ja so, dass der Arzt immer noch diesen Nimbus hat, der Autorität, der Koryphäe. Genauso wenn jemand Professor ist, dann ist für uns Normalbürger sozusagen immer so eine gewisse Ehrfurcht da. Aber wenn ich Ihren Ausführungen lausche, dann muss man das ja ein bisschen revidieren, dass man also den Arzt nicht immer so als Gott gleich da sieht. Wie können wir denn ein gesundes Bewusstsein in der Bevölkerung entwickeln, dass man nicht alles, was da propagiert wird, auch sofort übernehmen, sondern selber kritisch werden? Wie schaffen wir es, den Menschen ein kritisches Bewusstsein für die eigene Gesundheit zu entwickeln?
Ja, da gibt's ja ein Bild, das schon sehr lange in der Medizin existiert, aber gerne ein bisschen unterdrückt wird. Das ist der sogenannte innere Arzt. Wenn schon Arzt positiv angesehen wird von der Bevölkerung, dann sollte auch jeder wissen, dass er seinen persönlichen Arzt, seinen höchstpersönlichen Coach 7 Tage die Woche, jeden Tag von morgens bis abends bei sich hat. Der kümmert sich um ihn und er kümmert sich besser um ihn, als jeder andere Arzt das tun kann, weil er in ihm drinsteckt und weil er Körper und Geist integriert und auch kleine Details erkennt, die mit Laborwerten und mit bildgebenden Verfahren gar nicht erkannt werden können. Das heißt also, in den meisten Fällen brauchen wir ja gar keinen Arzt. Und das ist das große Missverständnis, weswegen ja auch in den letzten Jahrzehnten das Gesundheitssystem sich zu so einem mächtigen Wirtschaftszweig entwickeln konnte. Das ist einfach dieser Glaube an die Medizin, der aber von den Fakten überhaupt nicht gedeckt wird. Es ist schon vor einigen Jahren eine größere Meta-Analyse von Cochrane erschienen. Cochrane, eine Fachgesellschaft, die sich um die Evidenz in der Medizin, also das heißt um die tatsächlichen Fakten rund um die Medizin bemüht. Die ist zwar inzwischen auch etwas unterwandert, aber es gibt dort immer noch sehr gute Analysen. Und in 2 verschiedenen Jahren haben die eine große Anzahl medizinischer Maßnahmen untersucht. Und sie kamen einmal zu dem Ergebnis, dass nur 5% und einmal 6% der untersuchten über 1000 medizinischen Maßnahmen anhand von allen verfügbaren Studien tatsächlich einen nachweislichen Nutzen haben. Es bedeutet also nichts anderes, als dass 95% dessen, was in der Medizin gemacht wird, keinen Nutzen hat. Was aber Cochrane auch nachgeschaut hat anhand der Studien ist, wie hoch ist der Prozentsatz der medizinischen Maßnahmen, die einen Schaden haben? Und es waren fast 40%. Das heißt, die Relation Schaden zu Nutzen ist in einem breiten Spektrum schulmedizinischer Maßnahmen 7:1. Das heißt, das ist das tatsächliche Risiko, wenn Sie ein medizinisches Angebot zu einer Behandlung erhalten, das schon mal nicht besser ist, als 7-mal so häufig einen Schaden für die Gesundheit zu erleiden, als einen Nutzen zu haben. Und dann ist das ja auch noch eine Überschätzung. Denn das würde nur stimmen in der Relation, wenn tatsächlich diese 5% sinnvollen schulmedizinischen Maßnahmen alle auch bei den richtigen Patienten gemacht würden. Aber jetzt schauen Sie mal an, gerade nach Corona, wie viele Diagnosen stimmen denn überhaupt nur annähernd nach unserem medizinischen Wissen? Ich behaupte, dass 80% der medizinischen Diagnosen falsch sind. Und wenn ich dann selbst eine für diese Diagnosen richtige Therapie einsetze, dann wird sie natürlich auch keinen Nutzen bringen und wahrscheinlich nur Schaden. Und selbst diese immer so positiv beleumundeten Antibiotika sind ja, was Heiko Schöning gerade gesagt hat, einer der massivsten Angriffe auf unser Mikrobiom, weil, was der Name ja schon sagt, Antibiotika, die machen lebende Strukturen kaputt und damit auch immer Darmbakterien, die wir dringend brauchen. Das heißt, es gibt kein einziges Antibiotikum, was ja selektiv nur krankmachende Bakterien beseitigen würde, sondern es sind immer welche, die eine ganze Gruppe von Bakterien und damit überwiegend auch nützliche Bakterien beseitigen. Deswegen kann ich eigentlich nur grundsätzlich von Antibiotika abraten, sollte in einigen wenigen Fällen eine Notwendigkeit wirklich ersichtlich sein. Dann gibt es aber auch sehr gute Studien, die besagen, dass man die nie länger als 3 Tage einnehmen darf. Es gibt überhaupt keine Evidenz für eine längere Einnahme von Antibiotika, weil es ab dem Tag 4 nur noch Schäden, aber keinerlei Nutzen mehr gibt.
Wir haben ja heute das Ziel, in die Zukunft zu schauen, wie werden wir resilienter, was können wir alles tun. Aber es gibt ein Thema, das über allem liegt, und das ist die fehlende Aufarbeitung der Corona-Zeit. Da gibt es überhaupt keine Befriedung im Land, und ich muss das Thema unbedingt auch aufgreifen. Ronny, ich möchte dir die Frage stellen oder vielmehr auch diesen Gedanken mitgeben. Vor wenigen Tagen war Professor Stefan Homburg in der Enquete-Kommission und hat einen kurzen Vortrag gehalten, recht gut gelaunt, wie ich ihn gesehen habe, wie er halt immer so drauf ist, wirklich ein toller Mensch. Und er hat 10 Punkte aufgeführt, die in seiner Interpretation nach genau erkennen lassen, dass eigentlich schon beim Ausrollen der ganzen Kampagne das Vertuschen mit eingebaut war. Er hat da 10 Punkte gemacht, die kann ich jetzt nicht alle aufnehmen, aber einer zum Beispiel war, dass man die Geimpften 2 Wochen lang als ungeimpft gezählt hat, dass man keine Daten erhoben hat. Also wirklich 10 Punkte, die ganz klar machen, die wussten von Anfang an, was passiert. Die wussten, wie schlimm es werden wird, und die haben alles dafür getan, dass wir in der Situation, wie wir sie jetzt haben, sind, nämlich dass eine fehlende Aufarbeitung gar nicht da ist, auch gar kein Bewusstsein dafür da ist. Erste Frage, wie können wir dieses Bewusstsein dafür schaffen, für dieses Menschheitsverbrechen, wie es auch schon angeklungen ist? Und zweitens, was heißt es dann, was für Kräfte da dahinter stecken?
Ich glaube, dass von Anfang an klar war, das ist mittlerweile auch durch 250 wissenschaftliche Studien belegt, dass die Absicht zu schaden mit diesem ganzen Corona-Agenda von Anfang an geplant war. Also das ist jetzt mittlerweile sowas von offensichtlich. Wie können wir es unter die Menschen bringen, ist eine ganz wichtige Frage. Da sind sicherlich die Medien gefragt. Das, was wir jetzt als Corona-Aufarbeitung uns erwünschen, findet nur marginal statt, aus meiner Sicht. Also da sind wir noch weit davon entfernt, eine vernünftige.
Wird sogar noch verfemt, ja?
Bitte?
Das wird sogar noch verurteilt, dass man da eine Aufarbeitung fordert.
Ja klar, das wird alles noch unterdrückt, weil natürlich immer noch die Menschen an der Macht sind, die Mitläufer waren, die mit Drahtezieher waren dieses Ganzen und die zumindest diese Dinge umgesetzt haben bei uns. Und die wollen natürlich ungern, dass ihr eigenes negatives Handeln in den Fokus kommt. Aus diesem Grund wird, glaube ich, aktuell einfach unterdrückt, was zu unterdrücken ist. Aber ich möchte nochmal auf meinen Vorredner eingehen. Die gute Botschaft von dem Ganzen ist ja eigentlich, dass wir erkennen dürfen, wir haben jetzt dringend eine neue Medizin notwendig. Mhm. Wir sehen, dass wir mit dem System nicht mehr weiterkommen, dass wir auf die Ärzte nicht vertrauen können. Und ich habe neulich mal gehört, einer der Sprüche der österreichischen Ärztekammer war, die Gesundheit beginnt bei deinem Arzt. Und das ist komplett falsch. Wie gerade mein Vorredner Gerd Reuter gesagt hat, wir haben in uns ein wunderbares Selbstregulations-, Selbstheilungssystem, und das gilt es zu erkennen. Und die Gesundheit beginnt bei jedem selber. Ich denke, das, was wir durch Corona gelernt haben sollen, ist, dass wir wieder die Eigenverantwortung für unsere eigene Gesundheit übernehmen, dass wir nicht zu viel Vertrauen in irgendwelche Titel oder weißen Kittel haben, sondern zunächst mal zu uns und unseren eigenen Kräften. Und ich finde, eine der wichtigsten Überlebensmaxime der Medizin sind, so viel wie nötig, so wenig wie möglich, weniger ist mehr. Und der wichtige Spruch, primum non nocere oder nil nocere, also zunächst nicht schaden. Das heißt, keine Maßnahme einzusetzen, die mehr Schaden als Nutzen bringt. Und wenn man sich nach dem hält, kann man schon mal ganz, ganz viel erreichen. Also Corona, trotzdem keine Aufarbeitung stattfindet und ich auch nicht weiß, wie wir diese Aufarbeitung noch mehr befeuern können. Wir versuchen uns anzustrengen von Seiten der MWGFD, wir Aufklärer. Ich sehe, dass die Medien mitarbeiten und trotzdem kommt es noch nicht so bei der breiten Bevölkerung an. Viele lügen sich noch ins Hemd. Kaum jemand kann sich wahrscheinlich zugestehen, dass er vielleicht mit der Entscheidung für die Impfung einen Fehler gemacht hat. Wobei das auch eine Größe wäre, wenn jemand sagt, ja, ich habe einen eigenen Schaden erleben müssen. Ich weiß jetzt, dass ich betrogen wurde. Aber wir müssen vielleicht noch warten. Vielleicht bringt die Zeit hier die Heilung. Aber wir können mal proaktiv jetzt als Ärzte uns einsetzen, dass die Medizin wieder sich auf das Wichtige fokussiert, auf das, dass jeder Mensch selber die Verantwortung für seine Gesundheit hat, dass nach dem Motto Geist bestimmt Materie, dass wir uns bewusst sind, dass wir mit unserem Unterbewusstsein, das ja 95% unseres Geistes, unseres Bewusstseins ausmacht und alles steuert 24 Stunden am Tag, dass wir da eine unendliche Kraft haben. Und ich sehe sogar, wenn wir uns bewusst werden, dass wir eigentlich mit dem Göttlichen verbunden sind. Und wenn wir es mal runterbricht, was ist denn eigentlich hinter all diesem Ganzen, wer hat das Ganze eingefädelt, dann kommt man schon ganz oben drauf, dass es ein Kampf des Bösen gegen das Gute ist. Ganz oben, denke ich, muss es so aussprechen, sind satanische Kräfte am Werk, die gegen das Göttliche rebellieren, auf sich entgegensetzen im Göttlichen. Und deswegen ist unsere Aufgabe, glaube ich, dass wir uns bewusst werden der in uns liegenden Kräfte und Mächte. Angesichts der Bedrohungen, die wir sehen, Krieg, Chemtrails, die wahnsinnigen Impfstoffe, die jetzt noch in der Pipeline sind mit mRNA, möchten wir manchmal vielleicht zusammenbrechen und denken, wir können ja gar nichts mehr machen. Aber wenn wir uns der in uns liegenden Stärke bewusst werden, dass wir, wenn wir uns mit dem Göttlichen verbunden sind, mit unseren Unterbewusstsein, mit unseren positiven Gedanken ganz viel schaffen können, auch Dinge realisieren, manifestieren können, dann können wir diesem wahnsinnigen Tun der anderen etwas entgegenhalten. Das, glaube ich, wäre die wichtigste Botschaft, die wir lernen dürfen aus Corona.
Finde ich einen sehr guten Punkt.
Das Alternativ-WEF ist nur mit Ihrer Unterstützung möglich. Nur dank Ihrer Spende können wir die Kräfte der Freiheits- und Friedensbewegung bündeln. Das AWEF hat keine Milliardäre im Hintergrund. Das AWEF kann nur durch die Kraft tausender Zuschauer existieren. Gemeinsam sind wir eine Macht. Gemeinsam für eine freie Welt von morgen. Spenden Sie jetzt mit Kennwort AWEF. Jede Hilfe zählt. Danke.
Wie sieht's denn aus mit der Bereitschaft von Ihren Kollegen? Gibt es in der Ärzteschaft so ein leichtes Erkennen, dass da vielleicht nicht alles so ideal gelaufen ist, wenn Sie mit Medizinerkollegen ins Gespräch kommen? Ich weiß nicht, ob Sie das noch schaffen überhaupt. Ja. Dann, was ist denn da so die Erkenntnis mittlerweile? Oh Mist, das ist alles falsch gelaufen, oder mauert man da?
Heiko, bitte. Ja, ich kann sagen, also es wird gemauert und auf der einen Seite, ich sehe sehr viel Scham. Ja, man will es nicht zugeben, dass die meisten Ärzte auf dem falschen Dampfer gewesen sind, indem sie halt auf diese Corona- und Impfpropaganda reingefallen sind. Ja, und auch die Scham sehe ich ja auch dazu, dass auch viele sich bereichert haben, nicht mit extra budgetärem Geld, ja, und viele mitgemacht haben. Nicht nur Ärzte, auch natürlich Krankenhäuser, aber auch viele andere halt, die mit Masten und Testzentren und so weiter halt auch Geld verdient haben. Auch Politiker übrigens, ja. In Deutschland ist leider Politikerkorruption nicht strafbar. Das haben die immer noch nicht ins Gesetz geschrieben. Und da gab es halt, zum Beispiel, nicht, und das habe ich auch noch halt direkt halt noch mitbekommen, ein Skandal, die haben für 20 Millionen Euro Masken in China bestellt und etwa 5-6 Millionen an Provision kassiert, nicht, und Regierungspolitiker haben dort über 500.000 halt von diesen 5 Millionen Provisionen abgezweigt. So, das ist alles da und die sind immer noch nicht im Gefängnis, nicht verurteilt und nichts weiter. Ja? So sieht das Ganze aus. Das ist diese Scham, dass man es verdecken will. Und diejenigen, die mutig gewesen sind, ja, gegen den Strom zu schwimmen, sich auch alle Bürger, auch die sich nicht haben impfen lassen, die sind heute stolz drauf. Die sind heute auch gesünder und sagen, gut, dass ich das nicht gemacht habe. Ja? Und jetzt halt im Jahre 2025 sehen wir das ja tatsächlich, und das sagen auch viele ärztliche Kollegen so, ja, wir sind in der Defensive, kaum jemand sagt noch, ich bin stolz darauf, dass ich mich habe impfen lassen. Nein. Und kaum ein Arzt, ein ärztlicher Kollege sagt auch, dass er stolz gewesen ist, die Leute geimpft zu haben. Nein, sie sind reingefallen, aber ich kann nur sagen, nicht, you can trick me once, but not twice. Man kann einmal reinfallen, aber nicht das zweite Mal. Und deswegen kommen wir zusammen, nicht? Sind wir im Dialog. Die Beweise sind da, sie sind abgedruckt, ja, um auch die nächsten Verbrechensprojekte, ja, gemeinsam zu lösen und nicht wieder reinzufallen. Das ist ein ganz wichtiges Anliegen.
Mhm. Herr Dr. Weber, Sie wollten noch etwas ergänzen. Bitte.
Die Aufklärung läuft. Wir sind dran. Steht der Tropfen, höhlt den Stein. Gottes Mühlen mahlen langsam, aber sie mahlen und sie mahlen gründlich. Ich habe gestern gehört, dass das Land Brandenburg das erste Land ist, durch Einflussnahme der AfD, das einsieht,
dass es falsch gelaufen ist und dass die Bußgelder etc. pp. Zurückzahlt. Brandenburg ist das erste Land, wo das erfolgt ist. Und das wird nicht das einzige Land bleiben. Wir müssen einfach dranbleiben und zäh einfach vorwärts. Ich habe vor ein paar Wochen in Budapest ein ähnliches Symposium. Da ist eine Rechtsanwältin aufgetreten, die über 600 Kinder mit Impfschäden betreut. Und sie hat gesagt und festgestellt, dass sie nicht eine einzige Impfung gefunden hat, die irgendeinen Sinn macht. Das muss man sich einmal vorstellen. Und meine Prognose ist, die Impfwilligkeit der Leute wird in den nächsten Jahren deutlich zurückgehen. Und daran arbeiten wir eben und die Leute müssen überzeugt werden, weil das Narrativ steht ja, das Staatsnarrativ. Wir sind ja alle hier, die gegen das Staatsnarrativ widersprochen, widerlegt und so weiter haben. Deshalb sind wir ja auch in den Angriff gekommen. Deshalb sind wir, ich bin vom BGA verurteilt worden, muss man sich vorstellen, wegen Attestschreibung zu einem Jahr, 10 Monaten Gefängnis auf Bewährung. Das muss man sich mal reinziehen. Ich mache seit 55 Jahren diesen Beruf. Ich habe 80.000 Atteste ausgestellt und auf einmal ist es falsch. Dann könnte man auch einem Schuster verbieten, Schuhe zu besohlen und das unter Strafe stellen. Also das ist derartig ein Affenzirkus und wir müssen einfach dranbleiben und immer wieder sagen, ganz friedlich, ohne Gewalt, nein, so war es richtig und so geht es längst. Wir sind ja, die wir hier sitzen, bereit gewesen, Nachteile in Kauf zu nehmen und regen damit andere Leute an, auch aufzustehen und in den Widerstand zu gehen. Und ich bin ganz sicher, es wird exponentiell anwachsen und dieser ganze Zirkus wird sehr bald in sich zusammenbrechen.
Ich denke wirklich, dass diese Aufarbeitung dieser Zeit viele Kräfte kanalisieren und auch mobilisieren wird. Wenn es den Menschen überhaupt erstmal klar wird, was da wirklich gelaufen ist, dann wird es natürlich bei vielen Leuten so eine Art Truman-Effekt haben. Es gibt diese berühmte Szene aus diesem Film, wo die Lampe runterfällt und da steht Sirius B. drauf und ihm dann so leicht dämmert, dass vielleicht hier irgendetwas anders ist. Und ich glaube, jeder braucht so diesen Moment, wo er erkennt, hier gibt's Risse in dieser ganzen Matrix. Aber lassen Sie uns zum Schluss nochmal zurückkommen zu diesem Blick in die Zukunft, wie wir uns für diese schwierige Zeit besser wappnen können. Wenn wir, also ich ernenne Sie jetzt qua meines Amtes zu Gesundheitsministern, alle wie Sie da sitzen. Sie sind ausgestattet mit einem Milliardenbudget, mit unbegrenzter Macht und können quasi Dinge auf den Weg bringen, die so bisher noch nicht da waren. Sie dürfen also frei entscheiden. Herr Reuter, wie wäre da Ihre erste Maßnahme in Bezug auf Resilienz für die Zukunft, auch diese Kriegsangst, die mit uns sind? Was würden Sie da als erste Maßnahmen machen, mal abgesehen davon, den Lauterbach wegzumachen? Ja. Politisch.
Also ich würde das meiste Geld sofort zurückgeben. Zwar ganz einfach deswegen, weil eine Gesellschaft, die glaubt, ein Gesundheitssystem zu brauchen, eine kranke Gesellschaft ist. Eine gesunde Gesellschaft braucht kein System. Und ein System, das Wort sagt das ja schon, das ist ein System, da geht es immer um sehr viel Geld. Und das Gesundheitssystem ist eigentlich nichts anderes. Es ist dazu da, um Krankheit als Normalität in der Gesellschaft zu etablieren. Deswegen war es ja auch eins der ersten Bereiche, wo man Orwellsches Neusprech eingeführt hat. Es geht eigentlich um Krankheit, um die Bearbeitung von Krankheit. Aber wir nennen das ganze Gesundheitssystem. Warum? Weil wenn sich so ein System vergrößert und es würde sich ein Krankheitssystem vergrößern, würde ja jeder relativ schnell merken, dass da etwas nicht stimmt. Während es findet Zustimmung, wenn es heißt, das Gesundheitssystem vergrößert sich und es wird immer mehr Geld hineingepumpt. Aber wir brauchen ja nur mal in der Geschichte ein bisschen zurückschauen. Die längste Zeit hatte keine Gesellschaft ein Gesundheitssystem. Das ist eigentlich erst im Prinzip im 19. Jahrhundert, im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts eingeführt worden, mit dem angeblichen Segen der Krankenversicherungspflicht, die aber kein Segen war, sondern nur ein Griff in das Portemonnaie der Bürger, ohne dass sie vorher gefragt werden. Vorher hat man für die Bedarfsfälle von Gesundheitsstörungen einzelne Personen gehabt. Das waren ein paar Kräuterfrauen, das waren Bader und Barbiere, die bei Verletzungen geholfen haben. Das ist ein freiberufliches System und man hat irgendwo eine Pflegestation gehabt. Und das wäre auch das, wo wir wieder zurück müssten, dass wir diese Großkrankenhäuser, die sich immer mehr zentralisiert haben und schon architektonisch eine reine Katastrophe darstellen, eigentlich das Unwesen dessen ausstrahlen, was sie sind, wieder auf dieses Haus zurückschrumpfen, das ist vielleicht vor 120 Jahren gebaut worden ist, in einer kleineren Stadt mit 60 oder 80 Betten maximal, Pflegebetten, und die anderen Gebäude gehören alle abgerissen und die Fundamente ausgegraben, damit es nicht jemand wieder aufbauen kann. Nur dann ist eigentlich eine Chance für Gesundheit, weil man eben sagen muss, die meisten Gesundheitsstörungen, die wir haben, regelt ja unser innerer Arzt. Das heißt, da müssen wir eigentlich gar nicht auf irgendein System, auf fremde Hilfe zurückgreifen. Das brauchen wir nicht. Und die wenigen Fälle, die dann übrig bleiben, das wäre vor Ort, dass wir sagen, um konkret zu werden, ich brauche in der Fläche gute diagnostische Einrichtungen, damit man beispielsweise eine Hirnblutung oder eine sonstige Störung relativ schnell feststellen kann, und Pflegebetten. Aber dass wir jetzt spezialisierte Therapiebereiche wie Wirbelsäulenchirurgie oder Ähnliches möglichst flächendeckend in jedem Landkreis haben, dafür gibt es überhaupt keine Notwendigkeiten. Das ist einfach nur eine Geldmache, die hier stattfindet, weil die Indikationen für diese ganzen Behandlungen bestehen ja nicht, wenn 95% der Behandlungen sowieso viel mehr schaden, als sie nützen.
Herr Dr. Weber, von Ihnen bitte noch eine Meldung. Mit Blick auf die Uhr bitte eine kurze Antwort.
Also, wenn ich Gesundheitsminister wäre, würde ich den Anreiz ändern. Der Anreiz kommt aus der Medizin. Wir alle haben die Pathogenese gelernt, die Lehre von den Krankheiten. Und der Anreiz ist Krankheit. Je mehr Kranke ich behandle, umso mehr Geld verdiene ich. Das muss umgestellt werden von der Pathogenese auf die Salutogenese. Die Frage nicht, was macht krank, sondern was macht gesund, was erhält gesund. Und der Anreiz muss in diese Richtung gehen. Ich muss viel Geld verdienen, wenn ich ganz viele gesunde Patienten habe, so wie das in China mal der Fall gewesen ist, wo der Arzt nur Geld bekam, wenn der Patient gesund war, und kein Geld bekam, wenn er krank war, dann konnte er sich ordentlich anstrengen. Also da muss von der Pathogenese auf die Salutogenese umgestellt werden, der Anreiz, was hält gesund, weil dann das nicht nur für die Ärzte der Anreiz ist, sondern auch für die Patienten. Und das würde sich komplett ändern. Die Kosten würden runtergehen, ne, und so weiter und so weiter.
Vielleicht sollten wir die Krankenhäuser in Gesundheitszentrum umbenennen. Das wäre vielleicht auch schon mal der erste Schritt.
Was?
Ronny, von dir bitte das letzte Statement. Bitte auch ein ganz kurzes Statement noch.
Also anschließend an meine Vorredner würde ich als ersten Schritt machen in Deutschland als Gesundheitsminister. Ich würde die Impfpflicht gegen Masern beenden, als Allerwichtigstes. Ich würde die Dominanz der Pharmaindustrie einschränken. Ich würde dafür sorgen, dass wieder alternative Maßnahmen, Phytotherapie wieder gefördert werden, insofern dass auch phytotherapeutische Medikamente wieder, wie es bis 2004 war, wieder die Kosten übernommen werden. Ich würde schauen, dass an Universitäten eben solche Fächer wie Phytotherapie, Homöopathie und andere Dinge gelehrt werden, dass die in einer gemeinsamen Arbeit mit der Schulmedizin, die wir sicherlich auch brauchen, gute Diagnostik, gute Handwerker, gute Chirurgie, aber dass es ein Hand zu Hand, ein Hand in Hand gäbe von sogenannten alternativen Maßnahmen, wo der Patient sehr viel selbst leisten kann, bis hin zu den hochspezialisierten medizinischen Maßnahmen, dass hier ein Hand in Hand ist und kein quasi sich gegenseitig ausstechen. Das wären meine Maßnahmen.
Also ich würde dich wählen. Meine Herren, wir sind am Ende unserer Runde. Ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass Sie teilgenommen haben, auch für die ganzen vielen Infos, die wir bekommen haben. Liebe Zuschauer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es geht in unserem Programm gleich weiter. Alles Gute und danke an Dr. Walter Weber, Heiko Schöning, Dr. Gerd Reuter, Dr. Ronny Weigel. Alles Gute.
Danke.